zurück hier aus der Messehalle, ist ein bisschen falsch. Chemnitz heißt das Ganze hier. Jetzt ein Interview zu Haiku.
Mit Stefan Asmus und Axel Dörfler. Ja, ihr seid fit?
Einigermaßen.
Ja, einigermaßen.
Geht so.
Was ist Haiku?
Ja, das ist ein alternatives Betriebssystem. Also eine ganz eigene Entwicklung, inspiriert von BOS. Man könnte auch sagen, es ist die Open Source Reimplementierung. Dieses Betriebssystem ist von der Firma Bee, was in den späten 90er Jahren aktuell war. Ich glaube, 2000 war das letzte Release, das hieß BOS R5. Danach ist die Firma pleite gegangen und dann haben sich ein paar Leute gesagt, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, und haben angefangen, das einfach neu zu schreiben.
Was war das Besondere daran, dass sich tatsächlich ein paar Leute gefunden haben und gesagt haben, ja, von irgendeiner Firma, so ein Ding entwickeln wir mal weiter?
Das war halt ein sehr elegantes, schönes Design. Hat viele Leute inspiriert, Software zu schreiben. Eher so die Hobbyentwickler, also es gab weniger viele kommerzielle Anwendungen, große, aber ein paar gab es auch. Und ein paar wurden auch eingestellt, die an und für sich schon fast fertig waren vor dem Release, aber dann hat halt Bee sich neu ausgerichtet und dann wurden halt diese Anwendungen nicht mehr auf den Markt gebracht. Ja, und ein paar Leute, die inzwischen da so viel Energie reingesteckt hatten in ihre eigenen Anwendungen, die wollten natürlich nicht, dass das einfach vorbei ist jetzt. Und die waren halt so fasziniert und begeistert von dem System, weil es auch so schnell war und eben elegant funktioniert hat.
Mhm. Ja. Ja, man sagt ja immer, das ist das Multimedia-Betriebssystem gewesen, weil da alles so, ja, darauf ausgelegt war, dass man da zigtausend Videos gleichzeitig abspielen konnte und sowas.
Ja, ich glaube, das war eher so ein geschickter Marketingzug von Bee, dass sie sich halt überlegt haben, okay, was behaupten wir immer, ne? Und dann setze ich das fest in den Köpfen. Ne? Mhm. Ich denke mal...
Hat funktioniert. Also bei mir zumindest.
Ja. Es hat auch einige Leute da so vor allen Dingen im Audiobereich auf den Plan gerufen. Also zum Beispiel Steinberg hatte so ein Produkt Nuendo, was sogar mal für BOS angekündigt war. Und was aber so eine halt nie veröffentlicht wurde, weil eben dann dieser Fokus-Shift kam.
Mhm. Ja. BOS war ja ursprünglich mal geplant, vielleicht das nächste macOS zu werden, so wie ich
das
so...
Ja, das ist wahr. Mhm. Aber da hat wohl der damalige Chef von Bee, Jean-Louis Gasset, zu hoch gepokert. Er wollte irgendwie ein bisschen zu viele Millionen haben für Bee und dann hat Apple sich eben für Next entschieden.
Mhm. Und sich wieder seinen alten Chef eingekauft damit.
Genau, was für die wahrscheinlich nicht schlecht war.
Aus heutiger Sicht muss man sagen, ja.
Ja.
Okay. Jetzt ist die Firma pleite gegangen, mhm. Und wie ist es da? Ihr könnt ja nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt den Kernel von denen und entwickeln den weiter.
Nee, natürlich nicht, aber die Schnittstellen sind ja bekannt, also Treiber-Schnittstellen, und man weiß, wie ungefähr Sachen funktionieren müssen, und man hat halt quasi die Header-Dateien von den ganzen Klassen, die man da hat, als Programmierschnittstellen, und dann implementiert man die eben neu aus, also sodass die genauso funktionieren wie vorher. Das ist dann das Ziel natürlich. Es klappt nicht immer, man hat dann viele Stolpersteine, wo man dann feststellt, dass irgendein Verhalten, was man programmiert hat, mit einer bestimmten Anwendung doch nicht so funktioniert. Aber an und für sich kann man das ganz gut machen. Und BOS ist jetzt halt so modular aufgebaut, dass man auch immer verschiedene Teilbereiche vom System eben nachprogrammieren konnte und direkt unter BOS quasi austauschen gegen die Originalkomponente. Dann hat man halt gesehen, wie es funktioniert hat und eben so lange gemacht, bis es genauso funktioniert wie vorher.
Funktioniert es schon genauso wie
ja,
vorher?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ein System, was in vielen Punkten auch besser funktioniert als BOS und in vielen Punkten auch moderner ist. Und die Anwendungen, die aber früher für BOS veröffentlicht wurden, die laufen halt unter Haiku direkt einfach ohne...
Also es ist binär kompatibel.
Genau.
Hm? Okay.
Ja, ist uns auch sehr wichtig.
Das ist sehr wichtig. Wie viele Applikationen gibt es dann so für dieses BOS oder für Haiku jetzt zurzeit?
Ja, inzwischen gibt es eigentlich nur noch... ein paar Anwendungen, die nicht nochmal neu oder die nicht Open Source sind und die man kompilieren könnte. Das ist halt zum Beispiel...
Real Player.
Genau, aber ich glaube, der ist in so einer ewig alten Version, dass es eigentlich irrelevant ist, ob es den noch gibt. Aber es gibt halt so eine Office-Anwendung, Gobi Productive, die einige noch ganz... also die einige mögen halt und da gerne noch benutzen wollen. Wäre natürlich irgendwie besser, jetzt noch einen Open Office-Port zu haben. Also es ist nicht mehr so richtig relevant, aber es ist halt auch so eine Art Credibility-Frage. Ne? Wir haben immer gesagt, es wird halt binärkompatibel und das war halt das Ziel. Und wenn man dann sich wirklich als der Nachfolger etablieren will, dann kann man nicht plötzlich dieses Ziel wieder fallen lassen.
Wenn du sagst, der Nachfolger gab es mehrere?
Ja, zu Anfang gab es sogar eine ganze Menge Projekte. Es gab noch ein gewisses Blue-Eyed OS und dann gab es noch, was gab es denn noch? Cosmo war mal eine Zeit lang ein Projekt. Ja, aber Haiku hat halt auf jeden Fall bewiesen, dass es den längsten Atem hatte.
Mhm. Wie viele Entwickler seid ihr jetzt zurzeit?
So zwischen 15 und 20.
Alle aktiv?
Die Aktiven eingerechnet, ja. Also es sind auch mal mehr, aber der aktive Entwicklerpool sind meistens zwischen 5 und 10 Personen. Mhm.
Was macht ihr zwei?
Sozusagen Mädchen für alles. Also ursprünglich war die Idee, dadurch, dass BOS so modular ist, das auch in Teams zu unterteilen, die sich halt um eine bestimmte Komponente kümmern. Aber am Anfang haben sich auch hunderte von Leuten registriert, die das machen wollten, aber im Endeffekt wurden es dann halt doch nur eben 5 bis 10 Personen, die dann alles machen mussten und so.
Es waren schon noch ein paar mehr. Also ich würde mal sagen, die Leute, also kommt auch auf 20, wenn man die alle zählt.
Ja, ja gut. Aber das ist auf jeden Fall, musste man sich eigentlich um alles kümmern. Man konnte nicht einer Komponente treu bleiben. Das wurde einfach zu langwierig, dann darauf zu warten, bis die anderen auch so weit waren. Also musste man in jedem Bereich aktiv sein. Also vom Kernel bis zur Applikationsprogrammierung.
Es gab auch so eine Phase von so ein paar Jahren, wo es immer an irgendwas anderem gehapert hat. Also wo quasi plötzlich dann der App-Server, was so ein bisschen das Äquivalent zum X-Server ist, wo der halt einfach nicht fertig war und alle anderen Sachen waren aber eigentlich in einem Zustand, wo man erstmal den nächsten Schritt machen konnte und dann mussten quasi alle erstmal halt den App-Server fertig machen. Obwohl es eigentlich da schon Leute gab, aber die sind halt zu langsam vorangekommen und dann, ja, und so hat sich quasi immer der Fokus irgendwo anders hingeschiftet. Irgendwann war der App-Server so weit, dass der halt vernünftig funktioniert hat und dann war es vielleicht wieder Probleme im Kernel, die jetzt so ein bisschen das behindert haben.
Was ist eure Motivation, jetzt dieses B-System oder Heiko ja jetzt weiter voranzutreiben?
Na, ein wichtiger Punkt ist halt, dass das System aus einem Guss ist, dass quasi nicht verschiedene Vorstellungen existieren, wie das Gesamtsystem aussehen soll und dann verschiedene alternative Projekte, die jetzt da software-darwinistisch koexistieren, sondern eben Also gibt es halt die Leute, die halt von BIOS inspiriert sind, die quasi eine Vorstellung haben, wie so ein Computer sich anfühlen soll und wie bestimmte Programme miteinander interagieren sollen. Und dann hat man halt die Möglichkeit, auch das System eben weiterzuentwickeln aus dieser gemeinsamen Ansicht heraus.
Mhm. Gehen wir mal ein bisschen tiefer ein. Du hast gesagt, das Betriebssystem ist modular aufgebaut. Mhm. Was ist denn das für ein Kernel? Ist das ein monolithischer Kernel? Ist es Mikrokernel? Irgendwas dazwischen?
Also ich glaube, korrekte technische Bezeichnung wäre monolithischer Kernel. Aber der ist halt, lädt halt modular nach, also on-demand meine ich jetzt. Also der hat Treiber, guckt halt, welche Hardware gerade drin ist und lädt halt die entsprechenden Treiber und kann die aber auch wieder rausschmeißen. Zum Beispiel, beobachtet der halt das Verzeichnis, wo die Treiberdateien drin sind und kann auch den Treiber dann, sobald eine neue Datei auftaucht, einfach neu laden und den alten halt rausschmeißen. Oder ich stecke jetzt einen USB-Stick ran, wo ein Dateisystem drauf ist, wo ich noch keinen Treiber für installiert hatte, dann installiere ich den Treiber und sofort kann der Kernel halt eben, wertet das halt aus, kriegt halt mit, den habe ich da reingeschmissen und lädt ihn halt und kann plötzlich feststellen, dass er den USB-Stick plötzlich lesen kann.
Mhm. Okay, gibt es da auch, ich komme jetzt von Linux, gibt es auch so die normalen GNU-Tools, die man so kennt, ich habe eine Bash,
auf jeden Fall. Also wir haben halt die normale GNU-Toolchain, haben halt auch den GCC als Compiler und es gibt halt eine ganze Menge von Ports, von denen wir auch abhängen, also SSH und SVN und was es alles gibt an Kommandozeilen-Tools. Ne? Es ist so ein POSIX-kompatibles System, wahrscheinlich auch wesentlich POSIX, also was heißt wahrscheinlich, wir sind wesentlich POSIX-kompatibler als BIOS ursprünglich, also wenn man einen Port machen will, hat man wesentlich weniger Probleme und daraus ergeben sich auch viele Bibliotheken, die wir halt wieder verwenden und an der Stelle halt Schnittpunkte sind zu anderen Projekten. Ne?
Was ich ja an Linux besonders mag, ist, dass es ein Software-Repository gibt. Das heißt, also ich kann mit apt-get oder mit was weiß ich schnell mir Sachen ziehen, die sind installiert. Gibt es sowas Ähnliches auch für Heiko?
Ja, es gibt es. Also jemand hat sowas gemacht und pflegt das auch und macht viele Unix-Ports da rein und man kann dann quasi über, wie man es halt von Ubuntu kennt oder diesen System halt apt-get, wurde halt dann unter Heiko heißt das Box, warum auch immer, Box install libpng und dann ist halt alles da. Und es ist aber noch nicht ein Teil von dem System, also nicht ein offizieller Teil, der schon integriert ist. Aber was früher aus Anwendersicht, also aus meiner Sicht jedenfalls, mal so ein Linux-Pferdefuß war, eben diese Paketgeschichte, weil es halt oft auch nicht funktioniert hat und da Konflikte aufgetreten sind und so weiter oder es umständlich zu bedienen war, ist jetzt echt eine Stärke geworden von Linux aus meiner Sicht. Also, dass man dann halt ein Programm öffnet. Ja. Ich finde es noch nicht hundertprozentig ausgereift, weil wenn ich jetzt gerade meiner Mutter zu Weihnachten einen Rechner eingerichtet habe, da hätte ich mir gewünscht, dass sie da auf Deutsch Suchbegriffe eingeben kann. Das war halt bei Ubuntu nicht möglich. Mhm. Aber an sich ist es eine super Sache. Man klickt da halt eine Checkmark an und dann ist das Ding installiert. Also ist schon prima, echt. Also das wollen wir halt auch.
Ja, okay. Können wir vielleicht nochmal abgrenzen ein bisschen? Was ist denn jetzt der Unterschied zu Linux? Hm? Heiko, Linux. Ich meine, die GNU-Tools sind da, der Kernel ist so ähnlich.
Was naja, so ähnlich.
Ja, okay, es ist ein modularer, monolithischer Kernel, was für den Laien jetzt klingt, ja, es ist so ähnlich wie Linux. Ja. Wo ist jetzt der Unterschied?
Na, der Unterschied ist zum Beispiel, dass einige Features, die es auch unter Linux gibt, dass die von Anfang an da waren unter BOS und dass alle Programme die auch entsprechend benutzt haben. Also ein Feature wäre zum Beispiel Extended Dateisystem-Attribute, also Metadaten, die an Dateien dranhängen, Zusatzinformationen, wie zum Beispiel bei einer MP3-Datei, wie lang die ist oder auf welchem Album die drauf ist oder bei einer E-Mail, welche Betreffszeile das war und so weiter und so fort. Und das gibt es halt unter Linux genauso, aber ich glaube zum Beispiel unter Ubuntu ist es nicht mal standardmäßig eingeschaltet. Und das ist halt ein Feature, was einige auch nicht so kennen und deswegen wird es auch nicht verwendet. Und es ist aber eigentlich eine super Sache. Und unter Heiko gibt es das halt schon von Anfang an, beziehungsweise unter BIOS gab es halt schon und die ganzen Programme verwenden das. Und da gibt es halt noch so einige Punkte mehr, wo eben die Infrastruktur entsprechend schon da war und eben dann mehr daraus gemacht wurde. Also es ist weniger so ein System von dem gemeinsten kleinsamen Nenner, was bei Linux oft so der Fall ist, wenn man ein Programm installiert, das halt dann funktioniert dann nur, was auf allen Systemen auch wirklich verfügbar ist.
Es geht ja schon so ein bisschen in Richtung Semantisches, dass man so bestimmte Sachen einfach taggen kann oder sowas, Zusatzinformationen dazu packen kann.
Dass man besser Sachen findet und gruppieren kann auf jeden Fall. Ja.
Okay. Gibt es ein eigenes Filesystem?
Ja.
Aber ihr unterstützt auch andere.
Genau, also wir haben halt zum Beispiel ein Plugin, was der Axel geschrieben hat für X2, 3. Ne? Wir haben ReiserFS-Plugin. Na klar, also UDF und ISO und den ganzen Kram haben wir natürlich auch.
Und FAT und.
Ja, ja.
Was man ja auch nicht so braucht.
Was man braucht.
Okay. Unterschied zu. Oder gehen wir nochmal einen Schritt zurück: Geschichte. Und zwar, es gibt ja auch noch neben den Open-Source-Sachen, die aus diesem BIOS hervorgegangen sind, gab es ja auch mal so eine Firma, die hat so ein anderes Betriebssystem entwickelt, was ich Zeta nannte. Gibt es mittlerweile auch nicht mehr.
Ja.
Was, die haben aber auch ein bisschen was entwickelt und haben nicht wie ihr neu angefangen, sondern die haben sich den Quellcode genommen und haben da weiterentwickelt.
Ja.
Ja? Wie standet ihr zu denen und gebt Programme, die da liefen, laufen die auch bei euch oder wie ist das?
Also es gab aus der BIOS-Szene heraus auch mal die Kritik an den Leuten, die Zeta gemacht haben, dass sie halt teilweise Komponenten aus Heiko benutzt haben dann und damit auch ihr original BIOS-Komponenten ausgetauscht haben, weil das eben für die dann besser zu erweitern war. Ne? Mhm. Also man muss da wahrscheinlich so ein bisschen das Erklärungsmodell ansetzen, dass eben natürlich bei einer kommerziellen Firma ist ja der Zeitdruck immer da. Es geht eher darum, wie Sachen dann funktionieren und wie die aussehen und ob jetzt dann der Code immer so schön wartbar ist und ist das so die Frage. Und bei einem Open-Source-System ist das vielleicht manchmal besser gegeben. Also zumindest bei einigen Komponenten war es anscheinend so. Und dann war aber das Problem, dass sie halt oft Sachen nicht zurückgegeben haben, wenn sie noch erweitert haben. Ne? Und das haben sie sich dann so ein bisschen bemüht. Da gab es mal so eine Phase, wo dann Sachen zurückgeflossen sind. Ne, aber ansonsten war die Zusammenarbeit auf jeden Fall nicht so schön, wie sie vielleicht hätte sein können. Ne? Also ich finde, sie hätten viel mehr gucken können, wie kann man Heiko, was ja sowieso existiert hat, wie kann man das irgendwie in ihren Entwicklungsprozess integrieren und kann Sachen aufgreifen, die da passieren oder kann neue Entwicklungen, die eh machen wollten, einfach unter diesem Heiko-Umbrella geschehen lassen. Ne? Es hätte auf jeden Fall mehr stattfinden können.
Hat euch das jetzt geschadet, dass Zeta gescheitert ist oder hat euch das eher was genutzt?
Nee, also Heiko schadet das jetzt auf jeden Fall nicht. Es hat insofern ein bisschen geschadet, dass es halt die Ressourcen ein bisschen aufgesplittet hat. Ne? Also weil einige Entwickler dann auch natürlich, die sich bei Heiko besonders gut hervorgetan haben, dass die dann eben dabei zu Zeta hin abgeflossen sind, ne? Von denen halt dann einfach eingestellt wurden und dann eben an Heiko nichts mehr gemacht haben. Also das gab es halt auch. Ne? Aber ansonsten würde ich sagen, hätte es einfach nur, bestimmte Dinge hätten einfach früher fertig sein können, wenn sie es ein bisschen geschickter angegangen wären.
Hm. CETA hatte allerdings auch noch einen positiven Effekt in dem Sinne, dass es aktuellere Hardware noch verfügbar gemacht hat für BIOS-Benutzer.
Ja, auf jeden Fall.
Und damit, sage ich mal, die BIOS-Benutzergemeinschaft noch etwas länger am Leben gehalten hat. Zu einem Zeitpunkt, wo Haiku das noch nicht leisten konnte.
Okay. Das heißt, welche Hardware unterstützt ihr zurzeit? Also kann ich das jetzt auch auf einem normalen Laptop oder sowas installieren? Läuft da alles, was läuft vielleicht nicht?
Die Chancen stehen nicht so schlecht. Ja. Wir haben ein bisschen ein Problem, weil wir noch nicht das ACPI so gut unterstützen, also fürs Ressourcenmanagement einsetzen, irgendwelche EAQs praktisch über ACPI zuweisen, das machen wir eben noch nicht. Und da gibt es auf mancher Hardware halt Probleme. Aber das Gros läuft eigentlich sehr gut. Kann man das so sagen, Axel?
Ja, also ich habe hauptsächlich aktuelle Hardware und stell dir auch immer sicher, dass die gut läuft. Also ob das jetzt ein Quad-Core ist oder ein Netbook, das soll halt eigentlich immer einwandfrei laufen. Wir haben eigentlich nur ein großes Treiberloch und das sind Wireless-Geräte.
Das ja, da haben wir eigentlich noch gar nichts anzubieten.
Das soll halt in nächster Zeit mal angegangen werden, das Thema.
Gibt auch jemand, der jetzt sich damit beschäftigt, auf jeden Fall. Oder mehrere sogar. Aber wir haben auch ziemlich einen sehr guten VESA-Treiber. Und dadurch ist halt vor allen Dingen auf Notebooks eine Menge Druck weg, weil eben die Notebooks immer ihre native Auflösung als VESA-Modus verfügbar haben und dann kriegt man das gar nicht mit, dass das jetzt kein richtiger Grafiktreiber ist, der da läuft, weil das schnell genug ist.
Gut, jetzt sage ich mal, ich will es ausprobieren.
Ja.
Was mache ich? Wie komme ich da ran? Habt ihr eine Live-CD? Habt ihr eine CD, die ich so einfach nehmen kann, installieren kann oder wie komme ich da dran?
Momentan noch ein wenig problematischer, weil wir konnten uns noch nicht dazu durchringen, ein erstes Release zu machen, weil wir halt der Meinung sind, dass schon das erste Release einigermaßen überzeugen muss. Das heißt, es soll nicht den falschen Eindruck erwecken. Und eigentlich sind wir mittlerweile schon so weit, dass wir es veröffentlichen könnten, weil es doch, ich denke, einen guten Eindruck hinterlassen würde. Aber wir haben es halt noch nicht gemacht und daher gibt es noch keine Live-CDs zum Runterladen. Momentan ist man entweder darauf angewiesen, sie sich selber zu bauen oder eins der vorhandenen VMware-Images runterzuladen.
Mhm. Oder also wir haben auch RAW-Images, die man in Chemo laden kann oder direkt auf einen USB-Stick raufschreiben und dann von da aus starten, ne? Also von dem USB-Stick. Das funktioniert auch.
Was heißt selber bauen? Wie mache ich das dann?
Da gibt es halt, also wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Man checkt den Source-Code aus.
Was ist das, ein SVN?
Das ist ein SVN, genau, auf Berlioz ist das Repository. Dann checkt man noch die Build-Tools aus, was quasi unser eigener GCC ist, der auch die richtigen Haiku-Binaries bauen kann. Dann wird da so ein Cross-Compiler kompiliert. Das hat halt auf das Host-System sehr wenig Abhängigkeiten, ne? Und baut alle Tools, auch alle Build-Tools, die er braucht, eben aus diesem Repository heraus. Und dann kann man entweder ein Image selber bauen oder eben auf eine Partition direkt drauf installieren. Also das ist inzwischen ziemlich komfortabel. Unser Build-System unterstützt auch verschiedene Profile, wo man dann angeben kann, wie man das genau gebaut haben möchte und dann sagt man, das weiß ich, Jam ist unser Build-Tool, Jam und dann add disk meinetwegen und dann wird es halt auf die Partition gemacht oder add chemo und dann wird eben ein chemo-Image gebaut und das macht er alles vollautomatisch.
Mhm. Wie sieht es aus mit dem Boot-Manager? Kann ich das im Grub eintragen? Habt ihr genau, einen eigenen? Ja. Oder?
Also er hat seinen eigenen Stage, wie heißt das, Stage 1.5 Loader, wo er dann aus der Partition heraus startet. Ne? Die Partition wird bootbar gemacht und der Grub muss dann so konfiguriert werden, dass er eben chainloadet, ne? Wie bei Windows auch.
Ja, okay. Ich könnte aber auch euren als ersten nehmen und der kann andere laden oder geht
wir
das
haben
genau?
Wir haben auch einen Bootmanager, der verschiedene andere Systeme starten kann. Da muss aber dann zum Beispiel, wenn man Linux starten will, muss eben der Grub dann in der Partition vom Linux installiert sein. Normalerweise wird man ja, also die meisten Distributionen installieren ja in den MBR. Und wenn man den aber in die andere Partition installiert, wo Linux drauf ist, dann könnte man den auch von unserem Bootloader aus starten.
Mhm. Okay, jetzt vielleicht eine fiese Frage, warum braucht man noch Haiku? Also ich meine, wir haben Linux, wir haben, was weiß ich, zigtausend Linux-Distributionen, wir haben Windows, wir haben macOS, wer braucht Haiku?
Ja, die Frage kann man natürlich genauso zurückstellen, also die hätte man dem Linux-Torwald genauso fragen können, als er angefangen hat, Linux zu programmieren. Wir haben doch bereits Windows, wir haben OS2, was willst du jetzt noch mit deinem Linux? Ne, aber das ist halt immer so die Sache. Also man muss, es muss natürlich eine gewisse Unzufriedenheit eben da sein und das, die Vorstellung muss natürlich gegeben sein, dass man mit dem Haiku eben diese Unzufriedenheit dass man das beheben kann. Also dass man die Probleme, die man sieht mit, in der Computerbenutzung bei anderen Systemen, das muss man halt der Meinung sein, dass, das, dass man die eben, dass man da bessere Antworten für hat.
Mhm. Ne? Und ihr habt einfach Spaß.
Genau, wir haben Spaß dabei.
Das ist die Hauptsache. Genau,
wir finden, ein großer Anteil ist natürlich auch, dass man auf den Spuren des legendären BIOS herausfindet, wie man das macht, ne? Wie man so ein Betriebssystem schreibt, und dann ist einfach so ein bisschen Forscherdrang und Experimentierfreude, nicht wahr?
Ja. Ja, was macht ihr so im normalen Leben?
Wir arbeiten jetzt inzwischen für eine Firma mit noch ein paar anderen Haiku-Entwicklern, und das ist ein System, was, also wir programmieren Software, die damit nichts zu tun hat. Aber eine Zeit lang haben wir auch an einem System gearbeitet, was Haiku als Embedded-System einsetzen wollte. Und da ist es aber nicht aufgegangen. Also die Firma ist aus anderen Gründen, also jetzt nicht wegen Haiku, pleite gegangen. Da wurden einfach nicht genug Werbezeiten verkauft. Das hätte jetzt so sowas wie Infoscreen wäre das gewesen.
Okay. Ja, wie geht's weiter mit Haiku? Wann kommt ein Release raus?
Bald.
Wann es fertig ist.
Genau.
So die Standardantwort, ne?
Also wir sind echt nah dran jetzt inzwischen, weil wir haben nur noch so Probleme mit dem ISO-Image, die geklärt werden müssen. Und ich glaube, sobald das erledigt ist, sobald das halt einigermaßen schnell von der CD startet und auch mitbekommt, dass es eine CD ist und so weiter. Wir haben jetzt da nämlich angefangen, Dateisystem-Layer zu implementieren, sodass halt das System quasi sieht für erstmal so aus für die Programme, als würde man auf einem schreibbaren Dateisystem starten. Also wie eine richtige Live-CD eigentlich ist. Und dann müssen wir halt nur noch ein bisschen gucken, dass der Installer dann trotzdem gestartet wird und oder wenigstens die Option anbietet und ja, so ein bisschen an den Ecken noch feilen, und dann sind wir eigentlich soweit.
Mhm. Ja, habt ihr noch irgendwas, worüber ihr reden wollt? Ich meine, ansonsten stelle ich noch die Frage, dann sagt mir jetzt mal in ein paar knackigen Worten, warum soll ich den Haiku überhaupt ausprobieren?
Ja, also zum einen Beispiel wäre, wenn du mit der Geschwindigkeit deines Systems nicht zufrieden bist, wenn du meinst zum Beispiel, das muss doch eigentlich schneller sein, das System, so schnell ein Rechner wie ich habe, fühlt sich aber irgendwie nicht so schnell an, dann wäre es mal lohnenswert, Haiku vielleicht einfach mal auszuprobieren. Mhm. Allein wenn man das unter VMware startet, ist man schon überrascht, wie schnell das sich anfühlt. Obwohl wir technisch gesehen überhaupt nicht so schnell sind. Also Linux ist technisch einfach 2 oder 3 Mal schneller als Haiku. Zum Beispiel, wenn man jetzt das Haiku-Image baut, ist es unter Haiku, dauert es ungefähr 3 Mal so lang. Aber trotzdem fühlt sich das System einfach viel schneller an. Mhm. Also wenn man Programme startet und wie Fenster reagieren und so weiter. Also das ist erstaunlich. Das liegt wahrscheinlich daran, weil unter Linux vielleicht einfach sehr viele Schichten sind, die da aufeinander aufbauen und vielleicht auch sehr viele Redundanz gegeben ist. In diesen Schichten, und da muss er einfach vielleicht